mag das Bild des Caring Performer. Eine Führungskraft, die auf der einen Seite die Ergebnisse im Blick hat, die Ergebnisse sehr konsequent und klar und zielgerichtet nach vorne treibt und gleichzeitig ein Menschenfreund ist, sich um die Entwicklung, die Förderung, das Potenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert und die Ergebnisse auf menschliche Art und Weise vorantreibt. Für mich ist der Erfolg vor allem, echte Wirkung zu erzeugen. Das ist schon immer mein Treiber gewesen, zu sagen, ich möchte gerne in dem Umfeld, in dem ich bin, echte Wirkung erzeugen, einen echten Unterschied machen mit meinem Handeln, mit meinem Tun. Und was für mich aber ganz wichtig ist, sich dabei als Mensch und als Führungskraft treu zu bleiben.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hannah und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich sitze hier in den Räumlichkeiten der Telekom mitten auf dem Münchner Marienplatz und mir gegenüber sitzt die liebe Gina Jöllenbeck. Gina ist als Vice President Regionalleiterin der Telekom Shops in der Region Südost und trägt mit gerade einmal 29 Jahren bereits die Verantwortung für 600 Menschen und, Achtung, einen dreistelligen Millionenumsatz. Damit nicht genug. Vor diesem Schritt ist Gina mit 27 Jahren die jüngste Executive-Angestellte der Telekom geworden und hat als Vice President HR Business Partnerin für einige Zeit das Shared Leadership Modell im Konzern gelebt und auch geprägt. Jetzt habe ich mit einigen Begrifflichkeiten um mich geworfen, auf die wir natürlich auch gleich zu sprechen kommen. Aber zuerst einmal, liebe Gina, danke, dass ich heute hier sein darf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und wir hier sitzen mit Blick auf den Marienplatz. Bevor wir in deine Story einsteigen, stell dich gern einmal selbst kurz vor. Wer bist du? Was machst du aktuell bei der Telekom? Was ist deine Rolle? Und am besten so erklärt, dass man es auch abseits der Titel gut verstehen kann.
Sehr gerne. Danke, liebe Hannah, für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name hast du ja schon vorgestellt. Ich bin 29 Jahre alt, komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, lebe aber seit über einem Jahr jetzt in Regensburg im schönen Bayern und bin bei der Deutschen Telekom Regionalleiterin für die Telekom-Shops in Bayern, Thüringen und Sachsen, deswegen die Region Südost, und bin dort im Kern für das Vertriebsgeschäft der Telekom verantwortlich im Einzelhandel.
Das hört sich schon mal nach vielen Geschichten an, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Wenn man jetzt die Titel hört, die ich ja gerade auch alle so schön vorgelesen habe, dann denkt man sofort, wow, du bist wahnsinnig jung und trägst sehr viel Verantwortung. Deswegen lass uns mal darüber sprechen, wie es dazu kam. Wie war dein Weg bis zu deiner heutigen Rolle und Position hier bei der Telekom?
Ich habe, glaube ich, relativ klassisch begonnen mit einem betriebswirtschaftlichen Studium. Ich habe internationales Management studiert, erst klassisch an einer Uni, war dann relativ jung fertig mit dem Studium. Ich war 20, als ich einen Bachelor in der Tasche hatte und habe dann überlegt, ich würde gerne einmal noch mehr Erfahrung sammeln, bevor ich meinen Master anschließe, habe einige Zeit bei Infineon gearbeitet und bei der Unity AG im Consulting und habe dann während eines sogenannten Gap Years zufällig einen Praktikumsplatz bei der Telekom gefunden für ein halbes Jahr. Und das war sozusagen der glücklichste Zufallspfund, den ich gemacht habe, weil ich dann darüber gemerkt habe, dass das für mich so ein fantastischer Arbeitgeber ist, bei dem ich gern länger als dieses halbe Jahr bleiben würde. Und hatte eigentlich vor, dann zum Masterstudium ins Ausland zu gehen und dort meinen akademischen Weg weiter zu verfolgen. Dann hat es mir bei der Telekom aber so gut gefallen. Ich hatte so tolle Führungskräfte, eine wahnsinnig besondere Führungskultur auch in diesem Unternehmen und habe dann entschieden, dass ich den Master bei der Telekom mache und dort bleibe und habe ihn dann dual dort gemacht, bin im HR eingestiegen, war einige Zeit erst in der Personalentwicklung, dann als HR-Business-Partnerin tätig. Dann habe ich einige Zeit noch die Executive Assistant für unseren Personalgeschäftsführer die Rolle übernommen. Das war auch eine wahnsinnig lehrreiche und prägende Zeit für mich, bevor ich dann, wie du es eben schon gesagt hast, als Businesspartnerin, als Leitung dieses Team übernommen habe in einem Shared Leadership Modell. Auch total spannend, das im Konzern zu gestalten, weil es total viele Möglichkeiten bietet, gemeinsam Führung zu erleben und trotzdem viele Voraussetzungen hat, damit das Modell gelingen kann. Bis ich dann an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich habe so viel HR-Wissen mittlerweile aufgebaut, ich würde gerne einmal die andere Seite auch kennenlernen. Und da ich in meiner ehemaligen HR-Leitungsfunktion schon die Telekom-Shops begleitet habe aus HR-Sicht, war dann der Schritt naheliegend, mal die operative Seite, das operative Geschäft von der anderen Seite kennenzulernen. Und so bin ich dann vor etwas über einem Jahr in den Vertrieb gewechselt und darf jetzt die Region Südost vertrieblich leiten.
Wahnsinn, da steckt richtig viel dahinter. Vielleicht als erstes mal so eine grundlegende Frage. War das für dich immer so klar, ich möchte Karriere machen, ich möchte in die Führung? Oder bist du da eher über diesen Weg dazugekommen zu erkennen, hey, das ist eigentlich was, was mir liegt und was mir Spaß macht?
Ich glaube, es war ein Stück weit beides. Mir war immer schon klar, mein Herzensthema ist Führung. Mein Herzensthema ist es, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, zu entwickeln. Und gleichzeitig muss natürlich jeder für sich auf dem Weg dahin schauen, ist die Rolle für mich passend? Bin ich als Führungskraft auch geeignet? Kann ich den Menschen auch das mit an die Hand geben, wie ich es mir als Führungskraft vorstelle? Hab dann über die Zeit gemerkt, das erfüllt mich wirklich. Das ist wirklich das, was mir großen Spaß macht und was mir auch mein Umfeld gespiegelt hat, dass das gut passt. Und deswegen hat es einfach hervorragend zusammengepasst. Und für mich war relativ schnell klar, dass dieser Wunsch sich dann auch im Alltag bestätigt hat.
Mhm. Da, du hast gerade schon angedeutet, das sind Menschen, die es dir gespiegelt haben. Wie sehr würdest du sagen, gab es einfach sehr konkrete Personen, die das Potenzial in dir gesehen haben, diese Talente und dann auch ganz explizit für deine Karriere, deinen Werdegang auch Befürworter, Mentoren waren, die Menschen, die vielleicht auch als Türöffner fungiert haben?
Mhm. Ich hatte wirklich oder habe immer noch tolle Führungskräfte, die sehr früh an mich geglaubt haben und mir auch den Raum für Entwicklung ermöglicht haben. Und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Das war für mich von unschätzbar hohem Wert. Und für mich war es einfach essentiell zu wissen, da sind Menschen, die mich genauso fordern wie auch fördern, die das Potenzial sehen, mir frühzeitig Vertrauen schenken. Das war für mich einfach ein totales Geschenk. Und deshalb ist mir, glaube ich, auch das Thema Führung so wichtig, dass ich das ein Stück weit auch anderen Menschen mitgeben kann, das weiterentwickeln kann, was ich viele Jahre lang selber erleben durfte.
Glaubst du, es ist mit eine Grundvoraussetzung, die es wirklich braucht, um so eine Karriere wie deine erleben und leben zu können? Also alle, die jetzt zuhören und denken, wow, wünsche ich mir auch, hätte ich gern. Ist das auch wirklich was, wo man explizit danach suchen sollte, so jemanden zu finden, weil es ohne solche Türöffner und Mentoren schwer möglich ist?
Ich glaube, es braucht immer beides. Ich glaube, es braucht die Leistung, die sozusagen die Eintrittskarte erst einmal ist. Und dann natürlich das Umfeld, das einem die Chance gibt zu wachsen. Und für mich, habe ich es ja eben gesagt, war es total essentiell, genau diese Menschen in meinem Umfeld zu haben, die mich geprägt haben. Und deshalb glaube ich daran, wenn es nachhaltig sein soll, wenn es tragfähig sein soll, geht weder das eine ohne das andere. Weil Menschen, die einem das Vertrauen schenken, die eigene Leistung sehen, das Potenzial sehen, das natürlich nochmal deutlich beschleunigen können im eigenen Entwicklungsprozess. Und deswegen, da ist es kein Selbstläufer. Und deswegen glaube ich sehr stark, es braucht beides.
Mhm. Und auch nochmal, um auf dein Alter zu sprechen zu kommen, du hast auch selber gesagt, du bist 29. Du bist, vermute ich, sehr wahrscheinlich immer die Jüngste im Raum, sowohl in der vorherigen Rolle aus HR-Perspektive als auch in deiner jetzigen Position. Was macht das mit einem? Wie fühlt sich das für dich an? Wie nutzt du das? Wo blockiert das vielleicht auch?
Ja, total gute Frage. Weil natürlich gibt es wie bei allem immer zwei Seiten der Medaille. Und ich habe beide Seiten auch kennengelernt. Ich habe sehr früh lernen müssen, natürlich mit Neid, mit Missgunst umzugehen, weil natürlich nicht jeder im Umfeld das schätzt, wenn man sich so früh in Verantwortung begibt, die in der Regel erst mit späterem Lebensalter einem zuteil wird. Vor allem habe ich es aber wirklich als großen Rückenwind empfunden. Das habe ich ja eben schon mal gesagt, wie das ist für ein gutes Gefühl, das zu wissen, da sind Menschen, die einem den Rücken stärken, die einem das Vertrauen schenken, da Verantwortung zu übernehmen für Menschen und für Ergebnisse. Für mich ist aber nach wie vor das Alter keine so wirklich große Sache. Für mich ist mehr und mehr entscheidend, ist die Person die richtige für den Job? Unabhängig vom Alter, unabhängig von anderen Faktoren, sondern ist die Person mit allem, was sie mitbringt, an Kompetenzen, an Persönlichkeit, an Charakter, an Entscheidungsfreude, ist es die richtige Person für den Job? Und dann ist für mich das Alter eher eine sekundäre Frage. Insofern war es für mich immer ein Privileg, dass ich so jung diese Erfahrung machen darf und durfte. Und gleichzeitig, glaube ich, ist das Alter nur einer von vielen Faktoren, der vielleicht heute noch außergewöhnlich ist, wenn man so jung und früh und viel Verantwortung kommt. Aber im Nachhinein, glaube ich, geht es viel stärker darum, sind die Kompetenzen dieser Person, ist die Persönlichkeit, ist das alles, was sie mitbringt, der passende Fit, das passende Match für genau dieses Team, für genau diese Rolle. Und da wünsche ich mir, dass wir auch in Zukunft noch stärker hinschauen, einfach auf das Gesamtbild der Führungskraft in Summe statt an einzelnen Faktoren wie dem Alter immer wieder runterzubrechen. Für mich war es aber definitiv ganz viel Rückenwind.
Für alle, die gerade zuhören und sich möglicherweise fragen, wer ist eigentlich diese Hannah und was macht sie, wenn sie nicht gerade mit Menschen einen Podcast aufnimmt? Ich brenne für Storytelling und nahbare, authentische Kommunikation. Als LinkedIn-Expertin unterstütze ich einzelne Führungskräfte, aber auch ganze Unternehmen bei ihrem Weg in die Sichtbarkeit. Mit Workshops und Vorträgen, aber auch in der tatsächlichen Umsetzung von der Positionierung, der Content-Strategie über die Profilüberarbeitung bis hin zum Ghostwriting von Beiträgen. Weil ich bin davon überzeugt, in unserer digitalen Welt bleibt uns am Ende genau das im Kopf, was etwas in uns auslöst. So gewinnt man nicht nur Sichtbarkeit, Reichweite und auch neue Mitarbeitende, sondern so begeistert man nachhaltig Menschen und schafft eine echte Verbindung. Etwas, wovon wir in unserer Arbeitswelt definitiv wieder so viel mehr brauchen. Falls das also spannend für dich ist, freue ich mich sehr, von dir zu lesen.
Das finde ich total spannend. Du hast jetzt auch erzählt, also ganz stark natürlich deine Perspektive auf das Alter ist sicherlich auch dadurch geprägt, wie du es erfahren hast. Jetzt frage ich vielleicht nochmal kritisch nach, hattest du aber das Gefühl, dass dein Umfeld, das ist ja immer so, das ist eine Interpretation, was du denkst, wie andere das sehen, weil am Ende weiß man es ja nicht mit Sicherheit, aber dass du manchmal in den Räumen das Gefühl hattest, du musst dich für die anderen mehr beweisen, nicht weil du an deiner Kompetenz zweifelst, aber weil erwartet wird, dass du aufgrund des jungen Alters ein bisschen mehr, also kriegst entweder einen Vertrauensvorschuss oder du musst halt selber so ein bisschen in die Vorleistung gehen, damit Menschen dann merken und verstehen, okay, das Alter spielt wirklich keine Rolle.
Das ist eine gute Frage. Ich habe das ja schon immer so erlebt, dass ich die Jüngste in meinem Umfeld war. Insofern war das für mich Normalität, Gewohnheit. Ich habe natürlich mitbekommen, dass das hier und da sicherlich kritisch beäugt wurde, in vielen Fällen aber auch als besonders positiv hervorgestochen ist. Für mich war immer wichtig, dass ich mich nicht verstelle, unabhängig davon, ob ich vielleicht jünger bin, weniger Lebenserfahrung, weniger Berufserfahrung habe als andere, sondern dass ich meinen Werten, meinen Prinzipien treu bleibe und das unabhängig von meinem Alter. Aber trotzdem schwingt natürlich hier und da der Gedanke mit, dass eben diese paar Jahre Lebenserfahrung einem fehlen, die man durch das Alter eben nicht wettmachen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich die letzten Jahre natürlich begleitet hat, was ich aber versucht habe, mehr und mehr abzulegen, dadurch, dass die Menschen in meinem Umfeld sehr frühzeitig erkannt haben, dass es zu leicht wäre, es nur auf das Alter zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, ein Lernprozess, in dem ich auch wachsen durfte.
Und da dann vielleicht auch die Frage, nutzt du das heute, all das, was du jetzt auch gerade so erzählt hast, deine Perspektive darauf, wenn du beispielsweise für dein Team rekrutierst, dass möglicherweise, es ist eine Hypothese, nicht in den Stellenausschreibungen als Grundvoraussetzung steht, du musst 3 oder 5 Jahre XY mitbringen. Weil ich höre das selber oft von Berufseinsteigern, wie hoch diese Hürde ist, dass keiner derjenige sein will, der dir erstmals diese Chance gibt. Weil alle immer sagen, bitte bring diese Berufserfahrung mit. Und dann Absolventen sagen, ja, aber irgendjemand muss ja der Erste sein, der mir die Hand reicht, damit ich danach sagen kann, ich bring das mit. Das jetzt wirklich so als, was ich mitkriege, was ich selber auch damals so wahrgenommen habe, als ich Berufseinsteigerin war. Wie blickst du darauf und wie versuchst du das vielleicht jetzt auch mit deiner Perspektive positiv zu verändern?
Ja, ich hänge mich gar nicht so starr an irgendwelchen formalen Vorgaben fest, wenn es um irgendwelche Stellenbesetzungen geht. Ich schaue schon sehr genau drauf, wer ist der Mensch dahinter, wer ist die Person dahinter, weil ich sehr stark daran glaube, man kann vieles erlernen, wenn man wirklich die intrinsische Motivation hat, wenn man das echte Interesse an den Menschen und an den Themen hat. Und das wird für mich einen viel größeren Stellenwert als was sind die nachweisbaren Erfahrungen, die man vielleicht gemacht hat. Natürlich muss beides Hand in Hand gehen. Man braucht eine gute Qualifikation für bestimmte Jobs. Das ist, glaube ich, unerlässlich, dass man bestimmte Eintrittsvoraussetzungen erfüllt. Ist das aber gegeben, schaue ich vielmehr darauf, ist die Person ein guter Fit für das Team? Kann die Person neue Impulse einbringen? Vielleicht aus einer Altersperspektive, aus einer fachlichen anderen Perspektive. Und das sind die Dinge, die ich viel spannender finde. Was kann diese Person in dieses Team einbringen? Und das ist die Perspektive, die ich versuche, bei meinen Stellenbesetzungen stärker einzunehmen, statt darauf zu schauen, ist die fachliche Eignung zu 95% das maßgeblich, sondern vielmehr zu schauen, wer ist der Mensch dahinter mit all dem, was er oder sie an Persönlichkeitsmerkmalen, an Erfahrungen, an Impulsen auch mitbringt, an neuen Perspektiven einbringt und da das Potenzial zu sehen und da das Vertrauen auch zu schenken, auch ganz bewusst vielleicht mal ins fachliche Risiko zu gehen, zu sagen, da kommt jemand, der vielleicht in Lebenserfahrung nicht die Erfahrung mitbringt, wie es jemand tun würde, der schon lange in einem Bereich tätig ist. Aber dafür hat die Person vielleicht eine ganz andere Perspektive auf die Themen, kann ein anderes Netzwerk einbringen. Und das finde ich viel spannender, zu überlegen, wie passt das gut zusammen.
Und eigentlich ist es ja auch ganz genau das, was dir an Vertrauen entgegengebracht wurde. Wahrscheinlich kannst du deswegen das jetzt auch so total leben und möchtest das auch weitergeben, weil ich habe das eingangs schon gesagt, es war ein Shared Leadership Modell, mit dem du als 27-Jährige die jüngste Executive im Konzern sein durftest. Shared Leadership Modell ist jetzt vielleicht nicht jedem ein Begriff, mir war es vorher auch kein und wir haben uns dann kurz ja auch darüber unterhalten. Genau, nimm uns da vielleicht mit, was ist das für ein Modell und wie hat das irgendwie auch, warum war das die eure Wahl, warum habt ihr euch dafür entschieden, das so aufzuziehen, um dich mit 27 in diese verantwortungsvolle Position auch mitzunehmen?
Ja, das hat sich auf wundersame Art und Weise super ergeben. Als ich Executive geworden bin, hat sich die Möglichkeit geboten, dass ich mit unserem jetzigen Personalgeschäftsführer, den ich vorher schon länger kannte, ein Shared Leadership Modell eingehen konnte. Und für die, die nicht wissen, was das ist oder noch keine Berührung damit hatten, das ist ein Modell, in dem man sich als Führungskraft zu zweit die Verantwortung für ein Team und für den Fachbereich und für das Ergebnis teilt. Und ganz relevant ist natürlich die Frage, wie kann das funktionieren? Wie kann das gut gehen bei zwei starken Führungskräften? Und da haben wir im Laufe der Zeit gelernt, dass es für uns ganz entscheidend ist, dass die menschliche Basis, das Vertrauen da ist, dass man eine ähnliche Wertebasis hat, auf der man aufbauen kann. Und wir haben daraufhin geschaut, wie teilen wir uns die fachliche Verantwortung? Wie schaffen wir es, unser HR-Team so aufzustellen, dass jeder seinen eigenen Kompetenzbereich hat? Was wir uns aber immer geteilt haben, ist die Führung. Das heißt, wir haben gemeinsam Mitarbeitergespräche, Entwicklungsgespräche durchgeführt. Und das ist, glaube ich, das, was es am Ende zum Erfolg gebracht hat, dass wir sehr klar waren in der Abgrenzung unserer Verantwortlichkeiten und bei den relevanten Punkten gesagt haben, da liegt unsere gemeinsame Verantwortung und da entscheiden wir es auch gemeinsam. Und für mich war das total toll, weil ich natürlich einen älteren Kollegen an meiner Seite hatte, der mit wahnsinnig viel Erfahrung und viel Know-how mir zur Seite stand in meinem jungen Führungsalter damals und ich gleichermaßen dann ihm neue Impulse geben konnte, wie wir vielleicht als jüngere Generation arbeiten, was da in puncto Führung wichtig ist, neue Impulse auch setzen konnte, wie wir möglicherweise KI stärker in den Arbeitsalltag integrieren können. Und so war das für uns eine ganz hervorragende Symbiose, weil wir uns so gut ergänzt und bereichert haben demnach. Und Shared Leadership war dann für uns auch ein wirklich effizientes und hochproduktives Modell, weil wir natürlich in den Punkten, wo wir uns die Verantwortung geteilt haben, hocheffizient waren, jeder in seinem eigenen Verantwortungsbereich. Und da, wo es wirklich um das Thema Teamentwicklung, Führung ging, da bewusst gesagt haben, das machen wir ganz gemeinsam, weil wir daran glauben, das hat einen großen Wert, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin Feedback von zwei Seiten nochmal bekommt, dass wir einen anderen 360-Grad-Blick auf eine Person auch bekommen, sie anders fördern, weiterentwickeln können. Und deswegen war das für uns wirklich ein Erfolgsmodell. Man muss aber auch dazu sagen, die Voraussetzung war natürlich, dass wir uns kannten, dass wir die gemeinsame Basis, die Werte, das Vertrauen zueinander hatten. Und was ganz entscheidend bei diesem Shared Leadership Modell ist, dass man die sprichwörtliche Fähigkeit braucht, sich die Bühne zu teilen. Mhm. Dass also jeder Einzelne auch mal einen Schritt zurücksteppen kann und dem anderen die Chance gibt, die eigenen Themen voranzutreiben und dann eben auch für einen mitspricht.
Mhm. aus diesen gemeinsamen Jahren und dieser Erfahrung, das prägt ja ganz sicher deine Führung auch heute. Du hast dir das wahrscheinlich entnommen, was du als gut empfunden hast, was du, also das ist ja dieses Abwägen von, man schmeißt beide Fähigkeiten in einen Topf und versucht daraus das Bestmögliche zu entwickeln für die Führung, für die Mitarbeitenden, für das und damit natürlich auch fürs Gesamtunternehmen. Davon ausgehend, was würdest du sagen, was macht für dich heute gute Führung aus? Also was hat dich geprägt und was sind wirklich die Führungsmittel, die Wege, das, was für dich ganz relevant ist, heute als Führungskraft zu leben und vorzuleben und den Menschen mitzugeben?
Ich mag das Bild des Caring Performer, also einer Führungskraft, die beides kann. Eine Führungskraft, die auf der einen Seite die Ergebnisse im Blick hat, die Ergebnisse sehr konsequent und klar und zielgerichtet nach vorne treibt und gleichzeitig ein Menschenfreund ist, sich um die Entwicklung, die Förderung, das Potenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert und die Ergebnisse auf menschliche Art und Weise vorantreibt. Und das ist für mich der spannende Spagat im Führungsalltag, genau diese Zweiteiligkeit hinzubekommen und auf der einen Seite für Ergebnisse, für Klarheit, für positive Konsequenz zu stehen und gleichzeitig die Menschen mitzunehmen, die Menschen in Verantwortung zu bringen und damit auch viel Potenzial zu entfalten und Raum zu geben für eigene Entwicklung.
Mhm. Diese Perspektive hat sich ja zumindest im Kern deiner Arbeit, also es haben sich ja Dinge verändert, indem du diesen Wechsel gemacht hast vom HR in die Vertriebsrolle und damit auch in eine gewisse Umsatzverantwortung. Das heißt, es ist ja nach wie vor, führst du Menschen, aber einfach in einem anderen Bereich. Der Kern deiner Arbeit umfasst andere Tätigkeiten. Wie hat es dein Führungsstil dahingehend verändert oder was hat sich für dich sowieso verändert, weil du auf einmal, wie du vorher gesagt hast, so in dem Gegenüber, also die gegenüberliegende Rolle eingenommen hast? Nimm uns da gern mal mit in diesen Wechsel.
Ja. Ich glaube, mein Führungsstil hat sich nicht verändert, weil ich immer gesagt habe, mir ist wichtig, dass ich mir in meinen Werten als Mensch und als Führungskraft treu bleibe, unabhängig davon, welche inhaltliche, fachliche Rolle ich bekleide. Und meine Werte waren schon immer Klarheit, Transparenz, vor allem Mut und auch Offenheit für Veränderungen und das als Führungskraft zu leben und auch ins Team zu geben. Und gleichzeitig hast du natürlich einen relevanten Unterschied angesprochen, weil natürlich im Vertrieb am Ende des Tages das Ergebnis jedes einzelnen Tages zählt, während natürlich die Horizonte im HR-Bereich oftmals auf längerfristige Entwicklungen ausgerichtet sind. Und insofern bin ich, glaube ich, noch entscheidungsfreudiger geworden, noch schneller in der Abwägung von, was ist jetzt das Richtige zu tun und sicherlich auch klarer in meinen Prioritäten geworden, weil das hat mich schon der Vertrieb gelehrt, dass wir riesige Chancen haben, gerade auch bei uns als Telekom Shops, unsere Kunden zu begeistern, Wachstumsfelder zu erschließen und deswegen bei all diesen großartigen Möglichkeiten, die wir haben, zu überlegen, was sind sehr klar meine Prioritäten, was ist mein Fokus, worauf lege ich mein Augenmerk als Führungskraft? Und deswegen ist, glaube ich, der Horizont ein anderer geworden, zu überlegen, was kann ich auch kurzfristig tun, was langfristig wirkt. Und insofern glaube ich, dass ich meinem Führungsstil sehr treu geblieben bin. Ich versuche immer auf diese Art und Weise eines Caring Performers diese Ergebnisse auf menschliche Art voranzutreiben und glaube gleichzeitig, dass ich da einfach noch mal klarer in meinen Prioritäten geworden bin.
Mhm. Hattest du dafür auch jemand an deiner Seite, einen Sparring-Partner oder einen Mentor, der dich da auch herangeführt hat? Oder bist du da reingesprungen und hast es dir irgendwie jetzt selbst auch angeeignet, dieses Thema, diesen Umsatz, also diese konkreten Zahlen zu verantworten und am Ende auch dafür gerade stehen, also das muss gemessen werden und dann hat man ein ganz klares Ergebnis, das entweder der Zielvereinbarung entspricht, darüber liegt oder darunter liegt. Wie hast du das gelernt?
Ich habe natürlich ein ganz tolles Team an meiner Seite, die fachlich sehr erfahren sind, von denen ich auch als Führungskraft viel lernen kann. Dann habe ich natürlich auch in meinem direkten Kolleginnen- und Kollegenkreis ganz tolle Ansprechpartner, mit denen ich mich vernetzen kann, die mir natürlich auch am Anfang viel auf die Sprünge geholfen haben, was Prioritätensetzung angeht, was wegweisende Entscheidungen angeht. Da habe ich zum Glück nach wie vor ein wirklich gutes Netzwerk im Konzern und da ist der Konzern auch wirklich einer, der dafür steht, wir bringen Menschen in Verantwortung, kümmern uns aber gleichzeitig darum, dass das auch gut gelingt. Und insofern hatte ich immer gute Sparringspartner, mit denen ich mich austauschen konnte, die mir auch sehr konkret mal über die Schulter geschaut haben. Ich habe es genauso auch andersrum getan, weil ich geglaubt habe, dass es wichtig ist, es auch praktisch zu erleben und nicht einfach nur im theoretischen Austausch. Deswegen bin ich zum Beispiel mit einem Kollegen auch mal mitgefahren, habe ihn eine Weile in seinem Job begleitet und vice versa. Und deswegen hatte ich da sehr viel Unterstützung gerade am Anfang. Und gleichzeitig bin ich eine Person, die die Dinge gerne schnell und von der Pike auf verstehen möchte und sich gleichzeitig gerne auch selber einbuddelt und viel dafür tut, schnell auch das fachliche Wissen dafür aufzubauen. Deswegen glaube ich, am Ende ist es die Kombination aus beidem. Ich hatte intern ein tolles Netzwerk, was mich bestärkt hat, meinen Weg zu gehen, mich da auch fachlich unterstützt hat. Ich habe einen großartigen externen Coach an meiner Seite, mit dem ich viele Dinge natürlich auch nochmal aus einer anderen Perspektive besprechen kann und habe natürlich auch ein tolles Team an meiner Seite, mit dem ich diesen Weg so gehen konnte.
Dann nimm uns gerne mal auch mit in deinen Arbeitsalltag, weil es für mich spannend und ich glaube auch für viele, die zuhören, man kann sich das nicht immer ganz so gut vorstellen. Wie sieht so ein Arbeitsalltag von anderen Menschen aus? Es sind 600 Mitarbeitende, die quasi in dein Team fallen und deine Position. Was am Ende machst du jeden Tag? Was gibst du ab? Was ist deine Hauptaufgabe? Worauf arbeitet ihr dann auch alle gemeinsam hin?
Mhm. Also zuerst einmal ist, glaube ich, ganz wichtig, ich habe natürlich Führungskräfte, die gemeinsam mit mir für die Region an den Zielen arbeiten. Ich habe tolle Shopleiter und genauso Verkaufsleiter, die gemeinsam mit mir das Ergebnis verantworten. Und da liegt natürlich auch die Power jeder Führungskraft, dass man selber ist immer nur so stark, wie das Team stark ist. Und das ist, glaube ich, einmal die Basis. Und wenn du mich danach fragst, was ist mein täglicher Treiber, mein Anspruch, dann ist es natürlich unsere Vision als Telekom-Shops, der perfekte Gastgeber für unsere Kunden zu sein. Das heißt, wir wollen deutlich mehr als Vertriebsleistung erbringen. Wir wollen für unsere Kunden der erste Anlaufpunkt sein, der beste Servicepunkt, die beste Beratungsstelle für alle Anliegen und wollen dementsprechend unsere Kunden vollumfänglich mit jedem Anliegen weiterhelfen. Und insofern ist natürlich mein Verantwortungsbereich vor allem dafür zu sorgen, dass meine Führungskräfte alles haben, was sie brauchen, um ihren Job so gut wie möglich erfüllen zu können, weil man kann sich sicherlich vorstellen, dass bei all den Produkten, die wir haben, bei allen Wachstumsfeldern, die wir möglicherweise noch erschließen werden, dass da wahnsinnig viele Themen gleichzeitig bei uns präsent sind. Und deswegen ist für mich die wichtigste Aufgabe, es meinen Menschen und meinen Führungskräften noch leichter zu machen in ihrem Arbeitsalltag und dafür zu sorgen, dass sehr klar ist, worauf wir einen Fokus legen, dass die Prioritäten sehr eindeutig sind und damit einen sehr guten Rahmen zu schaffen, damit alle ihrem Job mit hoher Professionalität und viel Begeisterung für den Kunden auch nachgehen können. Und insofern, wenn du mich sehr konkret fragst, ich schaue, dass ich möglichst viel Zeit auch draußen in meinen Telekom-Shops verbringe, natürlich dort mit den Menschen ins Gespräch komme, meine Verkaufsleiterinnen und Verkaufsleiter begleite in ihrer Führung. Und am Ende macht mir das wahnsinnig viel Spaß, wenn ich sehe, wie wir Kunden von unseren Produkten, von unserer Leistung begeistern können. Und das ist für mich am Ende der Treiber, wirklich jeden Tag der perfekte Gastgeber für unsere Kunden zu sein.
Mhm. Du hast ein Stichwort gesagt, es ist perfekt, weil du sagst, du möchtest die Kunden begeistern, die sollen gern zu euch kommen. Jetzt aus deiner Führungsperspektive, wie begeisterst du Mitarbeitende an dieser Vision zu arbeiten? Was hilft dabei, dieses Bild klar zu machen und es dann halt auch in konkrete Handlungen jeden Tag zu übersetzen?
Müsste ich wahrscheinlich mein Team mal fragen, aber ich hoffe, es gelingt mir ganz gut, weil für mich ist am Ende immer entscheidend, dass es anfassbar ist. Und deswegen, dass jede Strategie, jedes Vorhaben, jede Führungskraft so anfassbar, so transparent für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin auf der Fläche ist, dass jeder ganz genau weiß, wofür stehe ich auf, wofür mache ich meinen Job, wofür brenne ich. Und das ist mein Ziel, dass so klar und begeisternd zu vermitteln, dass die Menschen Lust haben, dafür Verantwortung zu nehmen. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es gerne wollen und auch für die Sache brennen. Und das ist, glaube ich, Aufgabe jeder Führungskraft, unabhängig von der Rolle, in der er oder sie steckt, wirklich Menschen zu begeistern für ein gemeinsames Ziel.
Mhm. da sind wahrscheinlich auch Menschen, sehr sicher Menschen dabei, die älter sind als du. Wir haben zuvor über das Altersthema schon gesprochen, aber jetzt auch da durch den Wechsel der Rolle, dadurch, dass du jetzt in diesen Shops auch präsent bist, dass du Menschen aus deinem Team begleitest und immer wieder dann auf Leute stößt, die schon länger bei der Telekom sind oder eben einfach älter sind. Wie waren da deine Erfahrungen? Bist du da immer die junge Wilde mit den neuen Impulsen oder ist es so, dass alle sehr, sehr offen und dankbar dafür sind? Was sind da vielleicht auch ein paar Erfahrungen aus dieser Zeit?
Ja. Also ich glaube, am Anfang geht es ja vor allem darum, überhaupt erstmal mit dem Team warm zu werden, immer wenn man in neuer Führungsverantwortung ist. Und das passiert, glaube ich, auch da unabhängig vom Alter. Ich meine, dass mein Team sehr schnell gemerkt hat, dass ich hinter ihnen stehe, dass ich die gleichen Ziele verfolge wie sie und dass wir alle in die gemeinsame Richtung schauen. Dass ich vor allem aber andere Impulse setze, neue Impulse setze, eine andere Perspektive auch einbringen kann, dadurch, dass ich vorher so lange im HR unterwegs war. Dass ich vor allem positiv fordere und gleichzeitig aber auch fachlich und von ihrer Erfahrung lernen kann und auch dafür offen bin. Insofern glaube ich, ist es auch da ein Geben und Nehmen in dieser Führungsrolle, sehr präsent und sehr klar zu machen, was ist das, was ich als Führungskraft in dieses Team einbringen kann und wofür bin ich aber auch gleichzeitig dankbar und offen von dem Team selber auch anzunehmen. Und deswegen waren das, glaube ich, auch die entscheidenden Faktoren, so authentisch, wie ich als Führungskraft und als Mensch bin, genauso auch in jede neue Rolle zu gehen. Das Wichtige ist für mich, dass man sich selber treu bleibt und dann ist die Frage der Akzeptanz auch keine von Alter oder anderen Faktoren.
Mhm. Dann habt ihr ja du hast den Druck oder ihr gemeinsam habt den Druck, gewisse Zielgrößen zu erreichen. Wie gehst du mit diesem Druck um? Du selbst sagst von dir, das hast du mir im Vorhinein erzählt, dass du sehr gut mit Druck umgehen kannst. Wie schaffst du es, das aber in einem gesunden Maße zu tun, sodass es sowohl für dich als Individuum gesund und tragbar ist und natürlich auch gleichzeitig für dein Team tragbar ist? Man braucht ein gewisses Maß. Wahrscheinlich, natürlich braucht man die Performance, man braucht die Ergebnisse. Trotzdem sind das alles Menschen. Das ist ja ein Balanceakt. Was sind da deine Gedanken dazu?
Ganz wichtig für mich ist erstmal zu unterscheiden, dass es kein negativer Druck ist, der in irgendeiner Art und Weise belastet, sondern eher ein positiver Anspruch, eine Haltung heraus, aus der man sagen kann, ich habe bestimmte Ziele, die ich für ambitioniert und gleichzeitig erreichbar und realistisch halte. Und dann fühlt es sich natürlich nicht nach einem Druck an, sondern nach einem eigens formulierten Anspruch, an den man glaubt. Und Druck entsteht in meinen Augen da, wo Ziele oder Prioritäten nicht wirklich klar sind. Und deswegen passt das sehr gut zu dem, was ich eben gesagt habe. Ich bin sehr klar in meinen Erwartungen, sehr klar in meinen Prioritäten und gleichzeitig verbindlich, wenn es um Unterstützung geht. Und dann gehört natürlich beides sehr bewusst zusammen. Und dann glaube ich auch, ist Druck gar nicht negativ konnotiert, beziehungsweise Druck auch das falsche Wort dafür, sondern eher die gemeinsame Ambition, der gemeinsame Wunsch, gemeinsame Erfolge zu erzielen und dann auch einen klaren Fahrplan zu haben, wie können wir das gemeinsam anschauen. Deswegen bin ich mit dem Begriff des Drucks mal so ein bisschen kritisch unterwegs, weil ich sage, Druck im negativen Sinne ist natürlich ungesund, macht krank und das möchte keiner von uns. Aber im positiven Sinne der eigene Anspruch, die eigene Haltung, erfolgreicher zu werden, zu wachsen, noch mehr Menschen mitzunehmen, das ist so das, wo ich sage, das ist wichtig zu unterscheiden. Und wenn du mich fragst, wie gehe ich damit um, dass das ein gesundes Maß bleibt, dann schaue ich natürlich dafür oder schaue ich natürlich sehr stark drauf, mir Zeit für mich zu nehmen, um ganz bewusst meine Akkus aufzuladen, auch zu reflektieren und zu erkennen, wo habe ich mich vielleicht ein Stück weit überfordert oder wo muss ich noch mehr zur Ruhe kommen für mich selber, weil nur dann kann ich ja selber energiegeladen sein, eine gute Führungskraft sein, Menschen mitnehmen und auch wieder begeistern, wenn ich viel Energie habe. Mein persönlicher Akku ist der Sport vor allem. Ich mache leidenschaftlich gerne und viel Sport. Und da habe ich dann wirklich auch meine Zeit ganz für mich alleine, wo ich mich nur dem Sport widme und wirklich meine Akkus aufladen kann. Und das möchte ich möglichst auch vorleben, dass ich eine Führungskraft bin, die sich Zeit nimmt für sich selber, um dann die Energie wieder in Richtung Ergebnis auch zu wandeln.
Voll, du hast jetzt schon meine Anschlussfrage beantwortet. Ich hätte dich sonst gefragt, ist es möglich und dir ein Anliegen, ein gewisses Gleichgewicht zu halten? Work-Life-Balance ist das Buzzword, ob man das so nennt oder das, was einem einfach Energie gibt und für einen gesunden Ausgleich sorgt, hast du gerade schon beantwortet, dass du darauf total Wert legst und das im Sport auch findest. Dann habe ich noch eine Frage zu deinem Verantwortungsbereich und auch dem Geschäftsmodell, das dahinter steht, was mich persönlich auch interessiert. In einer Welt, die so digital ist, wo so wenig nur noch vor Ort stattfinden muss, leitest du die Shops in Südost. Was ist hier so perspektivisch? Also wo siehst du da gerade die Herausforderungen, aber wo siehst du auch die Potenziale? Weil ihr setzt ja auf diese Shops. Ich war vorher unten. Ich habe gesehen, wie viele Menschen hier auch reinkommen. Wir sind jetzt aber auch auf dem Marienplatz in München. Was ist da so perspektivisch der Blick in die Zukunft, wenn wir das ganze Thema stationär vor Ort sein betrachten?
Ja, ich finde den stationären Handel unfassbar wichtig, weil wir merken ja in einer Zeit, in der viel mehr im digitalen Raum stattfindet, in dem sich vieles entfremdet, in dem sich Menschen voneinander entfremden, haben immer mehr Menschen und auch Kunden natürlich den Wunsch und das Bedürfnis, echten Kontakt zu haben. Mhm. Echten Kontakt auch natürlich zu uns vor Ort im Shop. Und das ist ja genau das, wofür wir auch brennen, dass wir Kunden vor Ort bei uns begrüßen können, dass wir der perfekte Gastgeber für die Kunden sein wollen, weil wir mit ihnen direkt ins Gespräch kommen können. Und deswegen ist das, was mich wirklich bewegt, zu sagen, wie schaffen wir es noch stärker vor Ort für die Menschen da zu sein. Wir sind gerade dabei, auch ein weiteres Modell zu entwickeln, dass wir als Telekom-Shop vor Ort auch zu unseren Kunden kommen. Und insofern, glaube ich, wird es immer wichtiger, dass wir noch stärker den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden, aber auch generell zu den Menschen pflegen und fördern. Und deswegen macht es mir auch so großen Spaß, wirklich vor Ort bei den Menschen, bei den Shops zu sein, weil das für mich am Ende das Entscheidende ist und die Menschen den Unterschied machen.
Das führt mich zur Folgefrage, weil neben all dem, was du bereits machst, wovon du jetzt auch erzählt hast, du hast gerade schon gesagt, der Mensch im Fokus, das ist dir ein Anliegen, das ist das, was dich begeistert, wo du dich auch als Führungskraft siehst. Du bist aber auch zusätzlich noch seit Anfang des Jahres systemischer Coach. Es ist quasi eine Ergänzung zu deiner eigentlichen Rolle bei Telekom. Und da habe ich mich natürlich in der Vorbereitung auch gefragt, wie schaffst du das? Wie wirst du beiden Rollen gerecht? Wie kam es dazu? Wie ergänzt sich das halt auch positiv? Da können ja auch Synergien entstehen. Genau, erzähl gerne mal noch davon.
Ich habe es ja eben schon mal erzählt, dass ich es liebe, Führungskraft zu sein und Menschen weiterzuentwickeln. Das ist meine große Leidenschaft. Und deswegen bin ich total dankbar, dass der Konzern mir die Möglichkeit gibt, dass ich das auch außerhalb meiner Arbeitszeit tun kann und soweit mein Pensum das natürlich zulässt, in einem Sidejob systemischer Coach bin, in dem ich Menschen genau in diesen Fragestellungen begleiten kann zu, wie kann möglicherweise meine Karriere aussehen? Was sind möglicherweise Blockaden, die mich heute daran hindern, genau diesen Weg zu gehen? Mögliche Zweifel, die dabei im Raume stehen, mögliche Perspektiven, die ich aufzeigen kann. Und genau das kann ich als systemischer Coach tun, da Menschen auf ihrem Weg ein Stück weit zu begleiten. Ich kann natürlich gar nicht so viele annehmen, weil ich natürlich meinen Hauptjob im Kern habe und gleichzeitig macht es mir große Freude, in diesem Sidejob Menschen weiterzuentwickeln und auf ihrem Weg zu begleiten.
Mhm. Und aus diesen beiden Perspektiven, die du hast, was wünschst du dir für unsere Arbeitswelt der Zukunft? Vielleicht auch so ein bisschen mit Blick jetzt auf 2026, wir sind noch früh im Jahr, wirklich auch so in diesem Jahr, was siehst du für Arbeitnehmer, für Arbeitgeber oder war wirklich auch das, was du dir wünschst, wo sich unsere Arbeitswelt auch in diesem Jahr hinentwickeln kann?
Ich wünsche mir vor allem, und da finde ich, sind wir als Telekom schon sehr weit, eine Führungskultur, die Leistung und Menschlichkeit noch stärker zusammendenkt. Also wirklich Führungskräfte, die Mut zur Klarheit haben. Klarheit ist für mich ganz wesentlich und gleichzeitig ein echtes Interesse am Menschen. Vor allem, glaube ich, wird es immer wichtiger, auch in der ganzen Welt, in der wir uns bewegen. Ich habe jetzt gelernt, es heißt nicht nur noch VUCA-Welt, es ist auch die BAMI-Welt, in der wir uns umgeben. Ganz wichtig, Menschen so zu stärken, dass sie Verantwortung übernehmen wollen. Gerne, weil sie selber Verantwortung übernehmen möchten und nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie aus eigenem Interesse gerne einen Beitrag leisten wollen. Das ist für mich das, wo die Führungskultur der Zukunft hingeht, dass wir noch stärker uns wieder auf den Menschen zurückbesinnen, den Menschen in den Mittelpunkt stellen bei allem, was wir tun und damit eine gute Balance haben zwischen Leistung und Menschlichkeit.
Mhm.
Du hast gerade zwei Begriffe genannt, die VUCA-Welt und die Barney-Welt. Das eine ist mein Begriff, das andere auch nicht. Kannst du die beiden Sachen einordnen?
Total gerne. Also VUCA ist, glaube ich, den meisten ein Begriff, dass wir in einer volatilen, unsicheren, komplexen und zweideutigen Welt oftmals leben. Und das Barney ergänzt es nochmal ein Stück weit als noch chaotischere Welt, als Weiterentwicklung dieses VUCA-Konzepts. Und es steht für brüchig, ängstlich, nicht linear und unverständlich. Und ich glaube, das ist was, was ja viele Menschen auch heute umtreibt, kommend aus einer unsicheren Welt. Man ist nicht sicher, wohin sich alles weiterentwickelt. Es stehen viele, viele Ängste, viele Sorgen im Raum. Es ist auch nicht mehr so leicht nachvollziehbar, weil natürlich unfassbar komplex. Und deswegen glaube ich, dass es umso wichtiger wird, dass wir wieder mehr echte Begegnungen vor Ort haben, wieder mehr Zeit auch miteinander im echten Kontakt verbringen können. Und deswegen glaube ich, wird auch Menschlichkeit in der Führung neben all der Klarheit, neben all positiver Konsequenz, neben dem Leistungsgedanken natürlich ein ganz entscheidender Unterschied werden.
Mhm. Unter diesem Aspekt, man möchte sich ja auch nicht zu stark versteifen auf alles, was gerade herausfordernd ist. Es ist herausfordernd, das brauchen wir dem nicht absprechen, aber manchmal hat man ja auch, entstehen dadurch auch Möglichkeiten, Chancen, Wachstumspotenziale. Und da vielleicht auch die Frage, was bedeutet für dich unter diesem Aspekt auch Erfolg zu haben, erfolgreiches Leben zu führen in dieser Welt, wie wir sie gerade oder wie du sie auch beschrieben hast?
Ja, für mich ist der Erfolg vor allem echte Wirkung zu erzeugen. Das ist schon immer mein Treiber gewesen, zu sagen, ich möchte gerne in dem Umfeld, in dem ich bin, echte Wirkung erzeugen, einen echten Unterschied machen mit meinem Handeln, mit meinem Tun. Und was für mich aber ganz wichtig ist, sich dabei als Mensch und als Führungskraft treu zu bleiben. Weil all die Titel, all die vielleicht karrieretechnischen Erfolge, die wir machen, sind eine Momentaufnahme. Und Wirkung ist immer das, was bleibt. Wirkung ist das, was beim Team bleibt, bei den Mitarbeitenden bleibt, beim Kunden hängen bleibt. Und deswegen ist Wirkung für mich das Entscheidende, wo ich Erfolg mit verbinde. Und gleichzeitig diese Perspektive, sich immer wieder im Spiegel anschauen zu können und diese Person zu erkennen und sich deswegen selbst treu zu bleiben. Und unser CEO, Tim Höttges, hat es mal sehr schön formuliert. Er hat gesagt, stay happy as a person. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Das zählt für mich am Ende.
Mhm. Ich habe da auch was ganz Tolles gelernt von der Kundin, nämlich dieses Thema auch. Und ich glaube, das greift da gut rein. Wir wünschen uns Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ist das eine, für was zu stehen. Aber noch viel mehr wünschen wir uns inzwischen, zumindest in großen Teilen, Wirksamkeit. Also wirklich dieses Gefühl, wirksam zu sein in dem, was wir tun, damit einen Mehrwert zu schaffen, damit was zu hinterlassen und damit wirklich ja auch Impact zu schaffen. So kann ich das zumindest auch für mich beschreiben. Und ich finde, das passt sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Und als abschließende Frage, möglicherweise hast du das Zitat gerade schon genannt. Ansonsten noch die letzte Frage. Was würdest du der 20-jährigen Gina in einem Satz mitgeben, wenn du sie treffen würdest und ihr nochmal, ja, was als Spruch, als Leitspruch vielleicht mit an die Hand geben könntest oder eben allen, die jetzt auch zuhören?
Ja, ich habe einen Leitsatz, der mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Und dieser Satz lautet, alles ist möglich, was du für möglich hältst. Und der ist für mich total prägend, weil ich glaube, dass viele Grenzen, die wir uns selber setzen, in unserem Kopf entstehen. Und ich möchte einfach jeden in meinem Umfeld dazu animieren, größer zu denken, die eigenen Grenzen vielleicht im Kopf beiseite zu schieben und sich viel mehr zuzutrauen, als man es vielleicht auf den ersten Blick tut. Und deswegen hat dieser Satz für mich eine ganz große Kraft und Bedeutung.
Voll schön. Bei mir ist es, den Mutigen gehört die Welt.
Auch sehr schön.
Und ich finde auch, also es passt sehr gut zusammen. Und in dem Sinn würde ich auch diese Folge beenden. Mir fällt es total schwer mit Blick hier raus auf den Marienplatz. Wir haben es so schön. Ich finde, wir haben so viele tolle Impulse von dir gehört. Vielen Dank fürs offene Teilen. Vielen Dank fürs Mitnehmen in deine Erfahrungen, in deine Gedanken. Ich sage das zu allen meinen Gästen. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass sie sich mir so öffnen und sich damit auch der Welt in gewisser Weise öffnen oder all unseren Zuhörern. Ich glaube, dass wir damit wirklich Inspiration schaffen und irgendwo auch Veränderungen anstoßen können, Menschen dazu inspirieren, Dinge zu überdenken, neue Entscheidungen, mutige Entscheidungen zu treffen. Und ja, bedanke mich in diesem Sinne für deine Zeit und dieses tolle, tolle Gespräch.
Vielen Dank dir, Hannah.
Sehr schön.